die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute am zweiten Sonntag im Advent. Wie ist die Liebe Gottes? Gottes Liebe ist wie? Vielleicht habt ihr da auch schon eine eigene Ergänzung, wie für euch die Liebe Gottes ist, wie ihr die mal ganz persönlich in eurem Leben erfahren habt, wo ihr euch von dieser Liebe Gottes getragen, geleitet, geführt gefühlt habt. Cornelia und ich, wir wollen in diesem Advent, in dieser Weihnachtszeit ganz bewusst in dieser Predigtreihe darüber nachdenken, wollen uns damit beschäftigen, wie die Liebe Gottes denn ist. Und auch heute, am zweiten Sonntag im Advent. Corinna hat es vorhin so schön gesagt, es brennt schon die zweite Kerze und im dunklen Raum den mal anzuzünden, ist eine tolle Idee, das mal wahrzunehmen, wie das Licht immer mehr wird, bis dann das Licht der Welt am Heiligen Abend in diese Welt hineinkommt. Ein ganz toller Gedanke. Advent in dieser Vorbereitungszeit, man merkt das, es wird jetzt immer schneller. Manchmal das Gefühl, Leute bekommen immer mehr Panik, das richtige Geschenk muss jetzt noch gekauft werden, damit es am Heiligabend unterm Christbaum liegt. Wir gehen aufs Weihnachtsfest zu, Adventszeit, ganz klar, aber bitte erlaubt mir jetzt mal am Anfang meiner Predigt, dass ich mal ein paar Monate zurückgehe. Und zwar in die letzte Augustwoche möchte ich gern zurückgehen. Hat die ersten drei Augustwochen Urlaub gehabt, komm heim. Wie es manchmal so ist, der Kühlschrank ist dann natürlich leer nach dem Urlaub. Ich laufe rüber in Hit, weil ich so bequem bin, muss da einfach nur den Weg durchlaufen, muss kein Auto verwenden, um dort ein bisschen einzukaufen. Ich stehe an der Fleischtheke, hol mir da was, dann drehe ich mich um und so ganz kurz kommt so der Gedankenblitz, was ist denn da los? Irgendwas ist da anders, als das noch vor den drei Wochen vor meinem Urlaub gewesen ist. Weiß ich, ihr kennt das ja vielleicht. Man hat im Kopf so ein abgespeichertes Bild. Und wenn sich dann irgendwas verändert, ja, man weiß dann schon noch gar nicht genau, was sich da im Detail verändert hat, aber man denkt sich nur, das sieht doch irgendwie anders aus, als man das so in Erinnerung hatte, als man das abgespeichert hat. Und als ich dann nochmal so einen kleinen Schlenker an den Kühltheken vorbeimache, Richtung Kassellauf, da ist es mir auf einen Schlag dann auch ganz klar, was da jetzt anders geworden ist. Palettenweise steht es nämlich schon da, letzte Augustwoche. Jede Menge Lebkuchen, ach, Spekulatius stehen da. Natürlich der Schokoladen-Nikolaus, der darf auch nicht fehlen. Und all die anderen weihnachtlichen Köstlichkeiten. Wohlgemerkt, wir sind immer noch zurück, wir sind Ende August, wir sind in der letzten Augustwoche. Also so knapp ein Vierteljahr vor dem ersten Advent. Ich glaube, das habt ihr schon gemerkt. Gerade auch wenn wir nach dem Gottesdienst noch Kaffee drüben trinken. Ich bin eigentlich so ein richtiges Süßmaul. Also ich mag das. Ich mag Naschereien, ich mag die weihnachtlichen Naschereien. Meine Oma hatte schon immer, wenn ich gekommen bin, in der Schublade immer eine Kleinigkeit versteckt. Also so mit Süßigkeiten auch für was belohnt zu werden, das habe ich irgendwie so mitbekommen. Und ich liebe die weihnachtlichen Köstlichkeiten sehr. Aber ganz ehrlich, ein Vierteljahr vom ersten Advent, dann nervt das. Aber in der letzten Augustwoche, da kamen mir so ganz andere Gedanken noch. Süßigkeiten, Süßkram, Süßzeug. Jo, das verkauft sich gut. Schon die kleinen Kinder, die werden wie bei mir auch ja mit dem kleinen Stückchen Schokolade belohnt. Oder das Betthupferl, ja, das soll es ja dann erleichtern, dass man noch was Süßes bekommt, wenn man so früh ins Bett muss, obwohl man ja lieber noch ein bisschen länger aufgeblieben wäre. Oder bei meiner Kinderärztin, da gab es den Brauch, nach jeder Behandlung bekam man so 2, 3, 4, 5 Gummibärchen danach als Kind. Und da war auch die Spritze, die mal gepiekt hat, in dem Moment gar nicht mehr so schlimm, weil man hat sich ja darauf gefreut, es gibt noch diese Gummibärchen danach. Und wenn es dann bis zum Blut abnehmen war, gab es noch eine Tapferkeitsmedaille mit Donald Duck drauf. Anscheinend verkauft sich der süße Schokoladen-Nikolaus so gut, dass man schon so viele Monate vorher zum Verkauf anbieten kann. Ich glaube, es gibt leider auch so etwas wie einen Schokoladen-Jesus. Den gibt's nicht im Geschäft zu kaufen, beim Hit habe ich ihn nicht gefunden, aber wenn ihr das mal googelt, Jesus aus Schokolade, dann findet ihr, wie das aussehen würde. Jesus aus Schokolade. Aber ich meine das auch eher bildlich mit diesem Schokoladen-Jesus. Da ist ein Jesus, weich, süß, macht Freude, wenn man da reinbeißt, wenn man den Geschmack von Schokolade in seinem Mund hat. Der ist gut zu verkaufen, dieser süße Schokoladen-Jesus. Und am besten verkauft man ihn natürlich in großer Stückzahl, dass man gut und das Volk bringt. Und ich halte, wenn ich ehrlich sein soll, für eines der größten Probleme, gerade unserer evangelischen Kirche, in dieser Zeit, dass sie das Anstößige, das Salzige an Jesus Christus oder auch oft seine harten Worte, seine harten Forderungen, dass sie das gern zu etwas Süßen, so etwas Leichten machen will, was man denkt, man könnte es dann möglichst gut und in hoher Stückzahl verkaufen, so wie das Weihnachtsgebäck oder wie der Schokoladen-Nikolaus. Um der leichten Bekömmlichkeit in der Bevölkerung, um des süßen Geschmackes willen, da ist man sogar ganz oft bereit, dass man an Gottes gute Ordnung einfach mal so denkt, außer Kraft setzen zu können. Und ich muss es jetzt leider sagen, ich finde, wir haben das bei unserer letzten Landessynode erlebt, wo man auch probiert hat, etwas einfach ganz süß zu machen, so dass das gesellschaftlich möglichst hoch in großen Zahlen verkauft werden kann und dabei so ein bisschen vergessen hat. Jesus hat gesagt, wir sollen Salz sein, das Salz der Erde, sollen die Erde salzen. Und wenn das Salz nicht mehr salzt, zu was ist es dann noch Nutze? Und jeder, der schon mal im Sommer Schokolade gekauft hat, der diese Schokolade dann vielleicht, wenn er noch woanders hingefahren ist, so lange in seinem Auto gelassen hat, wohl den Sommer hat schon der Gang von dort nach dort gereicht, um dieses gleiche Phänomen zu erleben, der weiß, Schokolade, das kann kein wirklich stabiles Fundament für die Kirche Gottes sein, für den Tempel des lebendigen Gottes. Schokolade, das taucht nicht als Fundament für unseren Glauben. Corinna, die hat's gesagt, Advent, das war eigentlich immer eine Bußzeit. Das war eine Zeit, die man nutzen sollte, um ja so ein bisschen Hausputz in der Seele zu betreiben, mal in der Seele aufzuräumen, mal zu überlegen, was steht denn da zwischen Gott und mir und das dann rauszuschmeißen aus seinem Leben. Ich bin die Woche auf ein Wort vom Theologen, Widerstandskämpfer und Märtyrer Dietrich Bonhoeffer gestoßen. Ihr kennt den vielleicht von guten Mächten wunderbar geborgen. Eine ganz wunderbare Dichtung, die als Lied in unser Gesangbuch hineingekommen ist. Bonhoeffer, das war ein ganz klasse Theologe, finde ich. Stand voll und ganz auf dem Wort Gottes und ich habe von ihm einen Satz gefunden. Der lebendige Gott zerschlägt die Kirche, die einen Gott haben will, der ihr gefällt und nicht danach fragen will, wie sie Gott gefalle. Für den zweiten Advent sind immer ganz verschiedene Predigttexte vorgeschlagen, ganz verschiedene Lesungstexte. Und gerade heute am zweiten Advent, das hat man auch in der Lesung gemerkt, da steht das zweite Kommen Jesu so ein bisschen im Mittelpunkt. Und der Text, den ich als Predigttext ausgesucht habe, ich glaube, der könnte vielen wehtun, den vielen, die es nur noch gewohnt sind, vom lieben Gott zu reden, nur noch die süße kleine Christkind mit den blonden Haaren kennen und irgendwie so ein gefertigtes Gottesbild haben, ja, das okay ist, wenn es existiert, aber das auch keine Konsequenzen für mein Leben am Ende kennt. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium im 21. Kapitel. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle. Unser Herr Jesus Christus, der sagt da, zu dieser Zeit werden an Sonne und Mond und Sternen seltsame Erscheinungen zu sehen sein. Die Völker der Erde fürchten sich und wissen nicht mehr weiter, weil das Meer tobt und Sturmfluten über sie hereinbrechen. Die Menschen sind voll lähmender Angst und Ungewissheit darüber, was mit der Welt noch passieren wird. Denn sogar die Kräfte des Weltalls werden durcheinander geraten. Und dann werden alle sehen, wie der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommt. Deshalb, wenn sich dies alles zu erfüllen beginnt, dann seid zuversichtlich, mit festem Blick und erhobenem Haupt, denn eure Rettung steht kurz bevor. Jesus verdeutlichte es ihnen noch mit einem Vergleich. Seht euch den Feigenbaum an oder die anderen Bäume. Wenn ihre Zweige Blätter treiben, wisst ihr, dass bald Sommer ist. Ebenso ist es, wenn all diese Ereignisse eintreffen, dann könnt ihr sicher sein, dass Gottes Reich unmittelbar bevorsteht. Ja, ich sage euch, diese Generation wird nicht untergehen, bevor das alles zu geschehen beginnt. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber haben für immer Bestand. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese harten Worte aus dem Lukas-Evangelium, die sind für viele ein richtiger Schlag ins Gesicht, die nur diesen Schokoladen-Jesus kennen, die nur diesen Jesus kennen, der süß schmeckt, der bekömmlich ist, den man gut verkaufen kann, aber der keine Konsequenzen für das Leben nach sich zieht. Bringen wir auf den Punkt, was Lukas uns da berichtet. Die Worte von Jesus, die uns Lukas da überliefert, alles, was vorher Halt gab, alles, was irgendwie stabil war in der Welt, das soll dann, wenn er ein zweites Mal kommt, wenn er wiederkommt, ins Wanken geraten. Und Jesus sagt sogar voraus, dass sich große Furcht unter den Menschen ausbreiten wird. Sie werden angesichts solcher gewaltigen Ereignisse verzagen, werden verstört sein. Auch die seuchenartig um sich greifende Angst ist ein Zeichen dieser Zeit. Jesus sagt, auf Erden wird den Völkern bange sein, so hat's Jesus übersetzt. Und ich habe manchmal das Gefühl, das erleben wir schon, das erleben wir in unserer Welt. Das erleben wir unter uns, auch im eigenen Leben. Zwar, Gott sei Dank, leben wir hier nicht im Krieg, brauchen uns hier in Deutschland nicht vor der Hungersnot zu fürchten und sind auch nicht in einem Erdbebengebiet. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, diese Angst, sie greift um sich. Vor einigen Jahren in meiner alten Gemeinde war ich mit den Konfis beim Konfi-Castle auf der Hohensolms. Und da haben wir dann auch so in Kleingruppen gesprochen, haben darüber geredet, ja, was sind denn so Dinge, die euch Angst machen, wovor ihr Angst habt? Und da sagten welche, ich habe Angst, dass ein Krieg ausbrechen könnte hier bei uns. Ich habe als Kind nie vor so etwas Angst gehabt oder als Jugendlicher und fand das ganz erschreckend, dass dann so etwas genannt wurde, Angst vor einem Krieg. Und die Gesellschaft, die spaltet sich. Rechtsextreme, linksextreme Gedanken, die werden immer stärker und präsenter. Menschen haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Kann man die soziale Sicherheit halten, in der man sich befindet? Andere die ängstigen sich um ihre Gesundheit. Krebs, diese furchtbare Krankheit und auch andere lebensbedrohliche Krankheiten. Oder wieder andere, die haben Angst vor Unfällen, vor Terroranschlägen, vor gewissenlosen Politikern, deren Entscheidungen andere ausbaden müssen. Ich selber, ich habe Angst davor, dass die Kräfte ins Wanken kommen, die unsere Gesellschaft zusammenhalten, weil Gottesfurcht und Treue eben nicht mehr so viel gelten in unserem Land, ebenso wenig wie Gehorsam und Disziplin oder Gemeinschaftssinn oder auch familiärer Zusammenhalt. Familien, das waren immer die Orte, an denen der Glaube vorgelebt worden ist, wo gebetet wurde, wo die biblischen Geschichten erzählt wurden, wo der Glaube weitergegeben worden ist. Und ich glaube, genau deshalb greift der Feind auch gerade die Familien an, weil er genau weiß, damit zerstört er die Basis, wo Evangelium weitergegeben wird, wo Grundlagen gelegt werden für Kinder. Und wie oft schweigen Christen dazu, schweigen leider dazu, weil der Schokoladen-Jesus, dem Jesus, wie er uns die Heilige Schrift bezeugt, vorgezogen wird, weil er vielleicht auch so ein bisschen Angst hat, dass man isoliert werden könnte, wenn man da eine andere Meinung vertritt. Oder anders gesagt, die Liebe Gottes, die an Weihnachten als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns kommt, diese Liebe Gottes, die ist nicht aus Schokolade. Dass die Weltzeit gegen Abend hin von angstmachenden Ereignissen und Zuständen geprägt sein wird, dass die Menschen auch dann wirklich immer mehr Angst haben, das hat Jesus im Predigtext ganz unmissverständlich vorausgesagt. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass so mancher Weihnachtsmarktbesucher heute am zweiten Advent sich bei seinem Glühwein verschlucken könnte, wenn er diese Worte von Jesus hört. Wenn das anfängt, sagt Jesus, also dann bereits, wenn die beängstigten Vorboten da sind, ehe sein Tag anbricht, oder mit anderen Worten gesagt, jetzt und heute, wo bereits Vorboten vorhanden sind. Ihr kennt sicher diesen Spruch so sicher wie das Amen in der Kirche. Und das ist auch eine Botschaft des Advents. Jesus ist einmal gekommen und er kommt ein zweites Mal. Und das ist auch so sicher wie das Amen in der Kirche. Es ist so sicher wie der Sommer nach dem Winter. Wer sich so ein bisschen in der Pflanzenwelt in Israel auskennt, der weiß, wenn sich am Feigenbaum Knospen bilden, also gleich sehen wir Knospen am Feigenbaum, so sieht das aus, wenn sich am Feigenbaum Knospen bilden, dann heißt der Mensch in Israel, da wussten die Menschen zur Zeit Jesu damals ganz genau, wenn die Knospen da sind, sind das jetzt noch so 1-2 Monate, und dann ist die kalte Jahreszeit wieder vorbei. Und Jesus macht daraus einen Vergleich, also ein Gleichnis, für das Warten auf sein Wiederkommen. Seht euch den Feigenbaum an oder die anderen Bäume. Wenn ihre Zweige Blätter treiben, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Ebenso ist es mit all diesen Ereignissen, wenn sie eintreffen, dann könnt ihr sicher sein, Gottes Reich steht unmittelbar bevor. Liebe Gemeinde, am zweiten Advent feiern wir Gottesdienst. Advent, wir bereiten uns vor auf Weihnachten. Advent als Zeit der Buße, als Zeit der bewussten Umkehr zu Jesus Christus, als Zeit einer Neuausrichtung hin auf das, was im Leben wichtig ist und ein Beiseiteschieben der Dinge, die eigentlich nur belasten. Es geht um das Kommen Gottes in diese Welt als Jesus von Nazareth, in einem Stall in Bethlehem, auf Heu und auf Stroh. So ganz anders, als es die Mächtigen in unserer Zeit sich vorgestellt haben, wie ein König in diese Welt hineinkommt. Und es geht nicht um einen Jesus aus Schokolade, den man einfach mal so nebenbei konsumieren kann, der süß schmeckt und bestens an das Denken der Gesellschaft angepasst ist. Aber gleichzeitig lässt der Advent unsere Blicke auch in die Zukunft gerichtet sein. Es wird nicht bei dem Kommen als kleines Kind bleiben. Denn durch Kreuz, durch Tod und Auferstehung, da ist Jesus Christus ganz unwiderruflich eingesetzt als Richter der Lebenden und der Toten, der mit seiner zweiten Ankunft hier diese Welt vollenden wird. Unter beiden Gesichtspunkten ist der Advent eine Zeit der Erwartung, eine Zeit der Buße und der Umkehr. Ich finde, man könnte die Botschaft des zweiten Adventssonntages gut so zusammenfassen. Aufgeschaut, Kopf hoch, das Haupt erhoben im Lutherdeutsch. Und zwar zu dem Gott hin, dessen Liebe nicht aus Schokolade ist. Kopf hoch, aufgeschaut zum wahren Herrn, zu Jesus Christus, der zu Rechten des Vaters sitzt, der die ganze Welt regiert. Und nicht aufgeschaut zu der süßen und gut verkaufbaren Schokoladenvariante. Aufgeschaut zu unserem Erlöser, der wiederkommen wird, um sein Erlösungswerk an uns zu vollenden. Kopf hoch, das Haupt erhoben, trotz Angst, trotz Schrecken, trotz unsicherer Zeiten, trotz allem, was passiert. Verkriechen wir uns nicht in unsere Arbeit. Lassen wir uns nicht von unserer Sorge gefangen nehmen und verkriechen wir uns auch nicht in unsere Hobbys, in unsere Vorurteile. Lassen wir uns nicht im Sommer mit schmelzender Schokolade vertrösten. Stellen wir uns als Gemeinde der Welt, weil Gott hat uns in diese Welt hineingestellt, dass wir seine Liebe bezeugen dürfen, dass wir darauf hinweisen können, Jesus Christus, er ist da und er wird wiederkommen in diese Welt hinein. Schauen wir uns um, schauen wir auch nach unseren Mitmenschen, in deren Leben Jesus vielleicht noch nicht hineingekommen ist. Und der zweite Advent sagt uns, lasst es uns nicht so machen, wie es die Schnecke macht. Also nicht den Kopf in das Haus einziehen und dann nicht mehr nach rechts und nach links schauen. Unser Herr, unser Heiland, unser Erlöser Jesus Christus, der gibt uns die Anweisung im Wochenspruch mit, den wir auch schon gehört haben. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. So feiern wir Advent, so gehen wir Weihnachten entgegen. Und so gehen wir auch dem Ende entgegen, der Wiederkunft, dem zweiten Kommen unseres Herrn Jesus Christus, der Richter der Lebenden und der Toten, der für uns am Kreuz gestorben ist, der da gelitten hat, der auferstanden ist, damit wir Gott unseren Vater nennen dürfen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem kommenden Herrn.